Inforadio Podcast.
Einer ist nicht mehr dabei. CDU-Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben hat die Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden seiner Partei gezogen und ist zurückgetreten. In Brandenburg wurde und wird weiter kräftig sondiert, um ein tragfähiges Bündnis zu schmieden. In Berlin wird weiter am Mietendeckel gewerkelt, wirksam, aber auch rechtssicher soll er sein. Und wir beschäftigen uns auch mit einem neuen Gutachten zum Kopftuch und zur Neutralität in den Schulen. Das sind die Themen im landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Und dazu begrüßt sie Jan Menzel. Die Rücktrittsforderungen wurden zum Schluss immer lauter. 15,6% schaffte die CDU am vergangenen Sonntag mit ihrem Spitzenmann Ingo Senftleben. Es war das schlechteste Ergebnis für die CDU in Brandenburg seit Bestehen des Bundeslandes. Ingo Senftleben hat nun doch alle Spitzenämter niedergelegt, Dominik Lenz berichtet.
Es ist eine improvisierte Pressekonferenz vor dem Potsdamer Landtag, als der Generalsekretär der Brandenburger CDU, Steven Breetz, der eilig zusammengerufenen Presse kurz den Rücktritt von Ingo Senftleben als Parteichef erklärt.
Er wird auch sich aus den Sondierungsrunden zurückziehen und wird auch nicht für ein Amt in der Regierung zur Verfügung stehen. Diese Entscheidung von Herrn Senftleben, diesen Schritt zu gehen, haben wir mit Respekt zur Kenntnis genommen.
Kommenden Dienstag will Senftleben offiziell seinen Rücktritt in der Fraktion erklären. Den Posten des Parteivorsitzenden wird kommissarisch der Landesgruppenchef im Bundestag Michael Stübgen übernehmen.
Ich habe mich bereit erklärt für diese Aufgabe, das heißt kommissarisch den Vorsitz dieser Partei zu übernehmen, einschließlich der Leitung der CDU-Delegation bei den Sondierungsgesprächen, wo ich in engen Kontakt mit den Sondierungspartnern stehe, zu übernehmen.
Am Sonntag will der CDU-Vorstand über das weitere Vorgehen beraten. Am Ende war der parteiinterne Druck auf Senftleben offenbar zu groß. Senftleben stand massiv unter Beschuss aus den eigenen Reihen wegen des schlechten Abschneidens der CDU bei der Landtagswahl. Parteimitglieder hatten ihn mehrfach öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Nach dem jetzigen Schnitt strebe die Partei aber nach wie vor eine Regierungsbildung an, so Michael Stübgen.
Ich hätte diese Aufgabe nicht übernommen, wenn ich zum einen nicht wirklich wollen würde, dass wir zu einer Koalition kommen und wenn ich nicht gleichzeitig die Chance sehen würde, dass wir in dieser Koalition auch für dieses Land etwas erreichen können.
Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Erik Stohn, reagierte am Rande der Sondierungen, die am Freitag mit Grünen und Freien Wählern fortgesetzt wurden, zurückhaltend auf die Nachricht von Senftlebens Rücktritt.
Wir haben gesagt, die CDU muss für sich klären, ob sie ein stabiler Partner ist. Dieser Prozess ist auch mit einem Rücktritt von Ingo Senftleben nicht abgeschlossen. Ich bin sehr gespannt, was das für Auswirkungen hat und appelliere an die CDU als in den Landtag gewählte demokratische Partei an ihre staatspolitische Verantwortung. Es geht darum, hier eine stabile Regierung für Brandenburg zu gründen und muss die CDU ihre Rolle finden.
Ingo Senftleben stand für einen ungewöhnlich liberalen CDU-Kurs. Bundesweit hatte er für Aufmerksamkeit gesorgt, als er Anfang des Jahres eine Koalition auch mit der Linken nicht ausschloss und sich damit auch innerhalb der Partei Kritik einholte.
Die CDU in Brandenburg steht vor einer personellen Neuaufstellung. Die wird auch Einfluss haben auf die laufenden Gespräche der Parteien. Für die CDU hat diese Gespräche bislang Ingo Senftleben geführt. Aber auch die anderen Parteien haben die vergangene Woche für Gespräche genutzt, um abzustecken, was mit wem geht. Noch einmal Dominik Lenz über die Sondierungen und den Zeitplan für die Regierungsbildung.
Die Sache ist klar, eigentlich. Die SPD ist stärkste Kraft und darf darum zur Sondierung einladen. Das tut sie auch und will mit allen reden, außer mit der AfD. Und trotzdem ist diesmal alles komplizierter als früher, sagt Dietmar Woidke.
Weil es nun mal nicht anders rechnerisch geht, als dass drei Partner am Tisch sitzen müssen.
Das wird schon, meint der Ministerpräsident und SPD-Chef.
Ja. Ich bin optimistisch.
Die Sondierungen beginnen an geheimem Ort. Zunächst mit der CDU. Auch die Linke, mit der am Nachmittag sondiert wird, ist sich nach dem Wahldesaster keineswegs sicher, ob man wirklich noch einmal mitregieren mag. Parteichefin Diana Golze.
Es darf nicht ein weiter so ergänzt durch die Grünen, damit es für eine Mehrheit reicht, sein.
Begeisterung klingt anders. Die Grünen treten selbstbewusst auf, gestärkt durch ihr Wahlergebnis und sagen bereits vor der Sondierung am Freitag, was mit ihnen nicht geht, Neue Tagebaue zum Beispiel, sagt die grüne Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher.
Dass entsprechende Inhalte, grüne Programmatik da auch angemessen Platz finden muss.
Nach den Grünen am Vormittag sondieren die Freien Wähler am Freitagnachmittag. Die allerdings träumen von einem ganz anderen Regierungsmodell, einem mit wechselnden Mehrheiten im Parlament. Klingt nach ziemlich komplizierter Sondierung. Der Plan ist trotzdem, nach 2 bis 3 Wochen gibt es eine Entscheidung, mit wem die SPD in Koalitionsverhandlungen geht. Und am 25. September kommt dann der neue Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Ab dann tickt die Uhr. Nach erfolgreichen Verhandlungen über ein neues Regierungsbündnis gibt es einen Koalitionsvertrag. Der soll aber von einem Parteitag oder per Mitgliederbefragung, wie es die CDU plant, erstmal bestätigt werden. Die Wahl des neuen Ministerpräsidenten muss aber innerhalb von 3 Monaten nach der Konstituierung des Landtages, also bis Weihnachten, zustande kommen. Sonst gilt der Landtag als aufgelöst und es müsste neu gewählt werden. Aber wie sagt der alte und wohl auch neue Ministerpräsident?
Ja, ich bin optimistisch.
Das wird schon.
Dominik Lenz war das. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick im Inforadio. Einmal im Jahr gehen Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD und seine Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken auf Neubautour. Das Ganze eine Art Visite. Bürgermeister und Senatoren besichtigen die Baustellen der 6 landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und schauen, wie es mit dem Bau neuer Wohnungen vorangeht. Mit auf der Tour begleitete sie die Frage, was passiert eigentlich mit dem Wohnungsneubau, wenn der von der Koalition geplante Mietendeckel erst einmal kommt. Thorsten Gabriel berichtet.
Gut 1500 Wohnungen in Spandau, an die 400 in Lichtenberg, 100 in Neukölln. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind in Sachen Neubau in Fahrt gekommen und zeigen ausschnittsweise, was sie in Arbeit haben. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher betrachtet es mit Genugtuung. Dass die Neubauzahlen durch die geplante Mietpreisbremse insgesamt in der Stadt einbrechen könnten, davon will sie nichts wissen.
Also die Städtischen machen ja vor, dass es anders geht. Und das ist auch ganz normal, weil wir haben den Neubau explizit ausgenommen. Wir haben bei den Miethöheregelungen ja auch nochmal Korrekturen vorgenommen. Also halte ich das nicht für ein besonders belastbares Argument, dass der Neubau dadurch zum Erliegen kommt.
Die städtischen Gesellschaften selbst sind da allerdings zurückhaltender. Ihretwegen müsste es keinen Mietendeckel geben, befindet Gesobau-Chef Jörg Franzen, der als Sprecher für alle landeseigenen Wohnungsunternehmen fungiert. Nein, der Neubau der landeseigenen werde wohl nicht zurückgehen, wenn die Mieten gedeckelt werden. Schließlich habe er politische Priorität. Aber
was den Bestand angeht, kann ich es noch nicht sagen. Da kann es keiner von uns sagen. Wir rechnen gerade, weil da gibt es ja relativ komplizierte Regelungen, gerade auch in dem Entwurf des Mietendeckelgesetzes. Da brauchen wir im Moment Zeit, um das dann auch komplett bewerten zu können.
Maren Kern, die Chefin des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, zu der die landeseigenen Gesellschaften, aber auch private gehören, sagt, sie prüfe den vorliegenden Referentenentwurf des Mietendeckelgesetzes noch. Allerdings scheut sie sich nicht vor einer vorläufigen Prognose.
Insgesamt gehe ich aber davon aus, dass die Investitionen durch auch unsere Mitgliedsunternehmen zurückgehen werden. Ich denke mal, es wird am Ende der Bestand sein, der darunter leidet.
Und Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller? Der sucht sich, gefragt danach, ob der Mietendeckel ein Investitionsstopper sein könnte, die Mitte zwischen Ja und Nein aus.
Ich erkenne ja, dass da jetzt auch eine Unsicherheit ist, die erstmal dazu führt, dass manche Investitionen erstmal zurückstellen. Oder sagen wir, warten ab, was da jetzt wirklich kommt von der Politik, damit wir unsere Investitionen, unsere Modernisierung auch anpassen können. So, das muss man auch akzeptieren. Aber dass dauerhaft das eingefroren ist oder aufgegeben wird oder so, das sehe ich nicht.
Fest steht schon jetzt, der Referentenentwurf zum Mietendeckelgesetz ist längst nicht das letzte Wort. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Koalition noch an etlichen Stellschrauben drehen wird.
Noch nicht das letzte Wort, da haken wir ein. Mein Kollege Thorsten Gabriel ist bei mir. Thorsten, was ist denn der aktuelle Stand in Sachen Mietendeckel? Diese geplante Einheitsmiete von maximal 8 € pro Quadratmeter in der ganzen Stadt, die ist ja vom Tisch.
Ja, die 8 € sind vom Tisch. Die Zahl ist etwas nach oben gerutscht. Also wir reden jetzt über eine Spanne, die geht los bei 6,45 € und endet bei etwa 9,80 €. Und das Ganze richtet sich aber nach wie vor nach dem Alter des jeweiligen Gebäudes. Also wo eine Immobilie steht, ist völlig egal. Es geht nur ums Alter. Auch diese 9,80 € muss man dazu sagen, ist noch nicht die Obergrenze. Wenn etwa das Haus in den letzten Jahren saniert wurde, modernisiert wurde, dann kann es da nochmal einen Aufschlag obendrauf aufgeben oder auch wenn das in Zukunft geplant ist, wenn es eine notwendige Modernisierung gibt, auch dann ist möglicherweise diese Obergrenze noch nicht wirklich die Oberkante.
Die Kunst oder die Schwierigkeit wird ja sein, einen Mietendeckel zu konstruieren, der am Ende auch wirklich rechtssicher ist, der vor den Gerichten Bestand haben wird. Was sind da so die Punkte, die du als besonders heikel einstufst?
Also zum einen ist das in der Tat das, was ich eben schon anklingen ließ, dass die Lage der jeweiligen Immobilien keine Rolle spielt. Man muss sich das eben vorstellen, dass es ja durchaus, weiß ich nicht, durch Häuser gibt, die in derzeit besonders teuren Lagen zu finden sind im Südwesten Berlins. Die würden dann zu den gleichen Preisen, Mietpreisen zu haben sein, wie etwa in etwas günstigeren Lagen in, sage ich mal, Marzahn-Hellersdorf jetzt ganz konstruiert. Da stellt sich dann auf der einen Seite natürlich jemandem schon eine Gerechtigkeitsfrage, weil im Moment ja auch Menschen in diesen Häusern zur Miete wohnen, die sich offenbar auch mehr leisten können als an anderen Orten der Stadt. Zum anderen aber vor allen Dingen ist das auch etwas, was die Verfassungsrechtler umtreibt. Also die Frage ist, kann man das durchgehen lassen oder verstößt das am Ende dann eben doch gegen das Grundgesetz? Das ist so einer der Punkte.
Alle reden über den Mietendeckel, stellen sich aber doch verschiedene Dinge darunter vor. Wo liegt denn hier der Hauptunterschied zwischen den Koalitionspartnern SPD, Linke und den Grünen?
Also die Linke und auch die SPD wollen eigentlich eine möglichst radikale Lösung und sagen, die Mieten wirklich einfrieren. Da, wo sie sind, sollen sie bleiben. Streit gibt es darüber, ob man Mieten absenken kann, wenn sie denn jetzt über möglichen Oberwerten liegen oder nicht. Das ist das eine. Die Grünen vor allen Dingen haben von Anfang an immer gesagt, wir brauchen so etwas wie einen atmenden Mietendeckel. Das heißt also, wir wollen vor allen Dingen, dass diejenigen, die bisher moderate Vermieter waren und deren Mieten jetzt auch deutlich unter den Oberwerten, die man jetzt definiert hat, liegen, dass die auch weiterhin die Möglichkeit haben sollen, in einem eben moderaten Umfang ihre Mieten anzuheben, um ihre Immobilien ordentlich bewirtschaften zu können. Da gab es durchaus oder gibt es Konflikte innerhalb der Koalition, ob man das zulässt oder nicht. Jetzt steht es im Entwurf erstmal so drin. Diese Anhebungen sind möglich. Und in der Tat dreht es sich dann um die Frage, schafft man da viele Ausnahmetatbestände an bestimmten Stellen? Das macht ein Gesetz auch wieder angreifbar. Oder versucht man möglichst radikal zu sein und sagen, das gilt jetzt für alle. Ob das dann immer der gerechte Weg ist, das ist die andere Frage. Und das ist das auch, wo die Grünen dann zum Teil eben eingehakt haben.
Sagt mein Kollege Thorsten Gabriel. Vielen Dank. Das Kopftuch für Lehrerinnen ist ein Reizthema. Die einen sehen eine Verletzung der Neutralität in der Schule, eine Gefahr, dass Schülerinnen beeinflusst werden und der Druck auf Mädchen wächst, das Kopftuch anzulegen. Die anderen sehen dagegen die freie Religionsausübung in Gefahr, kritisieren eine Diskriminierung von Frauen mit Kopftuch, die in ihrer Berufswahl eingeschränkt werden. Mehrfach haben in den vergangenen Jahren Lehrerinnen mit Kopftuch dagegen geklagt, dass sie nicht in den Schuldienst übernommen wurden. Die Bildungsverwaltung hatte sie mit dem Verweis auf das Berliner Neutralitätsgesetz abgelehnt. Um nun und künftig Klarheit zu bekommen, ob das Gesetz rechtmäßig ist, hat die Bildungsverwaltung ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Kirsten Buchmann berichtet.
Der hessische Rechtswissenschaftler Wolfgang Bock kommt zu diesem Ergebnis.
Das Berliner Neutralitätsgesetz ist verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Eine Änderung des Gesetzes ist weder geboten noch zu empfehlen.
Das Neutralitätsgesetz untersagt Lehrern, Polizisten und Justizbediensteten, religiöse Symbole wie Kopftuch, Kreuz oder Kippa offen sichtbar im Dienst zu tragen. Damit soll die staatliche Neutralität gewährleistet werden. In seinem Gutachten sieht Wolfgang Bock gerade Lehrer zu strikter Neutralität verpflichtet, denn sie müssten dem Druck muslimischer Schüler auf Mitschüler und Mitschülerinnen, religiöse Gebote zu befolgen, entgegenwirken. Bildungssenatorin Sandra Scheres sieht sich durch das Gutachten in ihrer Position gestärkt, dass Schule ein neutraler Ort sein muss. Lehrer und Lehrerinnen müssten Neutralität ausstrahlen, Schülerinnen und Schüler dürften nicht durch religiöse Symbole beeinflusst werden.
Ich möchte, dass Kinder nicht belastet sind, wenn eine Lehrkraft mit einem religiösen Zeichen vor ihnen steht, dass sie sich Gedanken machen, bin ich eine gute oder bin ich eine schlechte Muslimin? Ich möchte nicht, dass sich Schülerinnen Gedanken darüber machen, ist es schlimm, dass ich nicht an Gott glaube? Ich möchte, dass sich Kinder wirklich auf den Unterricht konzentrieren.
Kinder sehen ihre Lehrer als Vorbild, argumentiert die Senatorin.
Also es geht wirklich darum, neutral den Beruf auszuüben. So soll der gesellschaftliche Frieden und auch der Schulfrieden sichergestellt werden.
Besonders wichtig ist ihr das angesichts von Menschen aus 200 verschiedenen Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften sowie vieler Konfessionsloser, die in Berlin lebten. Der Konflikt um das Tragen religiöser Symbole in der Schule schwelt wegen eines Rechtsstreits. Drei Lehrerinnen mit Kopftuch hatten auf eine Einstellung in den Berliner Schuldienst bzw. Entschädigungen geklagt. Das Landesarbeitsgericht sah Einzelne aufgrund der Religion benachteiligt und sprach ihnen eine Entschädigung zu. Eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts steht noch aus.
Kirsten Buchmann über das Rechtsgutachten zum Neutralitätsgesetz. Und das war für heute der landespolitische Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Danke fürs Zuhören, sagt Jan Menzel.
Inforadio Podcast.